Ich freue mich, wieder hier zu sein. Ganz liebe Grüße von der Gemeinde in Lauterauer. Soll ich euch ausrichten? Mache ich. Ich möchte aber heute, bevor ich beginne, nochmal beten, weil das Gebet von eben über diesen jungen Menschen und über diesen Ehemann, das hat mich doch irgendwo bewegt. Weil, wenn man unser Land so anguckt, kann es einem Angst und Bange werden. Ja, wie die Menschen immer mehr Gott verlassen, wie die Menschen immer mehr mit Gott nichts zu tun haben wollen und wie selbst die Kirchen Regeln Gottes verlassen. Ja, grundlegend ist eigentlich erschreckend über unser Land. Möchte ich nochmal beten. Ja, ich möchte einstimmen nochmal in das Gebet von eben, Herr, und ich möchte dich bitten, dass du unserem Land gnädig bist, dass du unser Land erwächst, ganz neu begegnest, diesem Land der Reformation, von dem so viel Segen auch ausgegangen ist, aber auch so viel Schlimmes. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du dich erbarmst, Herr, dass unser Land nicht unerwartet deinem Wiederkommen gegenübertreten muss und hier viele verloren gehen. Ich möchte dich bitten für all die Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsenen, die im Kindesalter in deinen Gemeinden waren und dich aber verlassen haben, dich nicht mehr kennen wollen, andere Wege gehen. Herr, erbarme dich. Amen.
Amen.
War heute eigentlich schön, dieser Einstieg immer wieder, wo das aufs Kommen Jesu hingeht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Mein allererstes Auto war ein quiekgelber Trabant mit weißem Dach. Ja, war ich stolz drauf. Und wir hatten als Kirchenjugend auch damals so, wann kommt Jesus wieder? Und wenn ich da mit meiner Frau damals, als ich sie kennengelernt habe, war meine Sorge, wenn Jesus wiederkommt, möchte ich doch meinen gelben Trabant noch schnell irgendwo parken und abschließen. Ja, nicht, dass ich dann weg bin und das gelbe Auto rollt irgendwo und geht kaputt. Das war meine Sorge. Mein gelber Trabant. Meine Predigt heißt heute, bist du richtig gekleidet? Also ich bin, mag ich wieder zu warm gekleidet für eure Räume. Bist du richtig gekleidet? Ist lebensnotwendig manchmal. Bei uns in der Firma kommst du gar nicht rein, wenn du nicht richtig gekleidet bist. Bei uns musst du dich auf eine Metallplatte stellen mit deinen Schuhen, mit die Arbeitsschuhe, und musst auf den Knopf drücken. Und nur wenn dieser Knopf grün blinkt, darfst du in die Fertigung gehen oder in die Büros. Bei uns darf man sich nicht elektrostatisch aufladen, weil dieser Funke kann ausreichen, wenn da durch so einen dummen Zufall in diesen Airbag reinkommt, diesen Stecker, das einen Airbag auslöst. Ich arbeite ja in Airbag-Hersteller. Ohne diese Kleidung kommst du nicht rein. Also bei uns heißt das, wir brauchen die richtige PSA. Die Älteren werden nicht wissen, was PSA ist. Die etwas Jüngeren, die noch im Arbeitsleben stehen, denke ich, wissen, was eine PSA ist. Das ist eine persönliche Schutzausrüstung. Die haben wir auch als Christ, eine persönliche Schutzausrüstung. Und ich möchte lesen, Epheser 6, ab Vers 10 bis 18. Da steht nämlich was über unsere Schutzausrüstung. Das schreibt Paulus: Im Übrigen, meine Brüder, ich hänge mal hier noch ran, und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auf euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Bis dahin. Das ist unsere Schutzausrüstung. So sollen wir gekleidet sein. Wir warten auf die Wiederkunft des Herrn, das passt eigentlich ein bisschen. Man kann auch müde werden beim Warten. Man Man kann auch kraftlos werden beim Warten. Und so ein Leben ist eigentlich eine Reise. Man startet und wird älter. Als Jugendlicher strotzt man vor Kraft. In dem Alter wie ich, da ist man so hin und her gerissen. Man heult ein bisschen diesen jüngeren Jahren nach und weiß nicht so richtig, was die nächsten Jahre bringen. Ich denke immer manchmal, das ist so, wie wenn der König in Urlaub fährt. Wenn wir in Urlaub fahren, ne, dann sind wir aufgeregt. Ne, da wird gepackt das Auto und dann geht's nachts los. Ne, und dann gebe ich richtig Gas. Und ab Nürnberg, dann wird's langsam langweilig. Dann zieht sich das. Ne, dann zieht sich das. Ne, so. Wenn dann die ersten Alpengipfel kommen, dann jubelt die Familie König wieder im Auto. Ne, dann halten wir mal an, gucken uns an. Und dann, wenn wir durch die Po-Ebene fahren in die Tollen, das zieht sich auch. Zieht sich auch. Ne. Ich habe gute Kinder, also die sind Mitfahrer, toll. Ne. Aber irgendwann geht selbst mir, da gerne Auto fährt, dann diese Po-Ebene in Italien auch auf den Nerv und alles hechelt noch diesen Mittelmeer. Ne? Die letzten Meter sind die letzten Stunden, sag ich mal, ist wirklich ein Krampf. Ich vergleiche das so die letzte Zeit als Mensch, es ist hart. Ja, da tut alles weh, der Rücken und man wird müde und meine Frau sagt, soll ich mal fahren? Und ich sage wie immer, nein. Weil ich gerne und weit und schnell Auto fahre. Aber selbst mir geht es dann manchmal nicht mehr. Und wenn wir dann aber einbiegen, ne, wir sind dort an so einer Straße und du siehst dann das Meer, ne, das ist, wirst du für alles entschädigt. Dann kann es wieder nicht schnell genug sein für meinen Sohnemann vor allen Dingen. Ins Hotelzimmer und ab ins Meer. Ne. Dann am besten wird er da alles in der Hotellobby noch liegen lassen. Ne. Und das ist doch unser Leben. Es ist nicht immer schön. Aber es gibt immer wieder Momente, wo wir uns freuen. Und Paulus schreibt hier, im Übrigen, seid stark in dem Herrn, so nebensächlich. Ne? Es ist so, hey, was du nebenbei an euch gesagt, seid stark in dem Herrn. Kann man das machen? Ja, man kann das machen. Man kann, es gibt ja auch nur Befehl deiner Seele. Du kannst dir befehlen, stark zu sein im Herrn. Wenn es uns gut geht, ist das leicht. Ne? Hey, ich bin stark im Herrn. Ne? Aber wenn man, ich will nicht immer aufs Lebensende kommen, aber wenn man krank wird oder wenn man durchhängt, dann ist es nämlich gar nicht so leicht mit, ich bin stark im Herrn. Seid stark in dem Herrn und jetzt geht's los. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt. Und jetzt geht's eigentlich, jetzt kommt das, was für uns wichtig ist. Wir kämpfen nämlich nicht gegen irgendwas Sinnloses, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, gegen Unsichtbares. Und hier steht gleich, listige Kunstgriffe des Teufels. Listige Kunstgriffe des Teufels, also das ist nicht plump. Und listig heißt immer, irgendwo, mit was du nicht rechnest. Listig heißt immer, er versucht uns irgendwo auszutricksen. In listigen Menschen habe ich eigentlich nicht gern in meiner Nähe. Und listige Freunde habe ich auch nicht gern. Also ich weiß noch, in meiner Jugendzeit, ich bin in Lauder gar nicht gerne weggegangen, das waren so listige Freunde. Du wusstest nie, kannst du denen vertrauen oder kannst du denen nicht vertrauen. Stellen sie dir ein Bein, um sich selber dort zu profilieren. Und ich habe dann einen anderen Freundeskreis gesucht, den ich mehr vertrauen konnte. Und der Teufel ist listig, schreibt Paulus hier. Er ist listig. Und meistens, mir geht es jedenfalls so, ich weiß nicht, ob es euch so geht, meistens, wenn ich denke, da kann mir es nicht mehr passieren, da passiert es dann wieder. Dass der Teufel das wieder schafft, dass du über was fällst, wo du eigentlich gedacht hast, das kann mir gar nicht passieren. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, schreibt er, sondern gegen Gewalten. Weltbeherrscher der Finsternis. Ich war immer kleiner, wenn ich das liest, was ich als Feindschaft habe. Ich kleiner Mensch, wie soll ich denn gegen geistliche Mächte oder Bosheit der himmlischen Region, wie soll ich denn dagegen ankämpfen? Habe ich doch als kleiner Mensch gar keine Chance. Aber stimmt unsere Schutzausrüstung, wir haben nämlich eine Schutzausrüstung gegen diese listigen Griffe, gegen diese Mächte und Gewalten der Bosheit. Und jetzt gucken wir uns mal Stück für Stück diese Schutzausrüstung angucken. Das war heute Gebetserhörung. Ich dachte schon, Mensch, hast vergessen, ein Glas Wasser zu holen. Ging die Tür auf, super. Deshalb, schreibt Paulus im Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an bösen Tagen widerstehen könnt. Nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, könnt ihr euch behaupten. Jetzt hätte ich gerne mal ein Bild. Eine Waffenrüstung Gottes, wir haben das so gelesen, ne?
Ich hätte ein Bild.
Ich bin zurzeit computergeschädigt. Mein Computer und ich stehen auch auf Kriegsfuß. Kommt das Bild? Ich habe einen Stick noch, mit dem können wir reinwerfen. Geht ne? Wie ist mein USB-Stick? Das sind immer solche Momente, die ich hier vorne gar nicht mag.
Wenn 500 Mann hier werden, auch die Bar.
500 Mann ist manchmal einfacher als ein paar Mann. Ja. Weil bei 500 Mann, da gehst du unter. Ja. Da-da-dam. Please hold the line. Geht das? Gleich. Ich trinke noch ein bisschen Wasser. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ne? Jetzt haben wir es. Das ist doch mal ein Ritter, oder? Das ist doch eine Rüstung. Ne? So ist doch schön. Ne? Wenn wir das nächste Bild betrachten, ist schon weniger schön. Ne? Das ist nämlich das, was er drunter anhat. Ne? Nächste Bild bitte. Ja, was soll ich hierzu sagen? Und das letzte Bild. Tja. Und jetzt frage ich euch, stellt euch mal einen Kampf vor. Wen würdest du zuerst angreifen? Den mit der Rüstung oder den? Ja? Mal was zum Schmunzeln. Ne? Also, wenn du einfach denkst, ne, wie Paulus gedacht hat, ne, eine Ritterrüstung, ich greife mich doch nicht an so einen Kerl, der von oben mit dem Blech geschustert ist. Ja. Eher würde ich doch mit meinem Knüppel den letzten nehmen, ne, der am unterhöchsten kommt. Und so müsst ihr das sehen. Ihr sollt es richtig richten, was Gott uns zur Verfügung stellt. Richtig anziehen. Gürtel der Wahrheit schreibt am Anfang. Jetzt stellt euch mal einen Kämpfer vor, wo kein Gürtel an Hose. Der versucht hier irgendwo die Hose immer hochzuziehen. Ne? Immer rutscht die Hose. Ich kann das zum Beispiel gar nicht leiden, wie die Hose rutscht. Ne? Wenn ich im Garten was mache und die Hose rutscht immer runter. Ne? Stellt euch doch mal einen Kampf vor. Stellt euch das mal bildlich vor, jetzt könnt ihr euch ein Kino bilden. Ne? Da rammelt einer über den Schlachtfeld und die Hose rutscht. Ne? Wie lange wird es denn dauern, dass da hinfällt, weil er über seine eigene Hose fällt? Der Gürtel hält alles zusammen. Der Gürtel richtet alles. Ne? Der Gürtel hält, dass deine Hose sitzt. Und an dem Gürtel kannst du Dinge befestigen, die du zum Kampf gebrauchen kannst, nämlich dein Schwert. Was ist der Gürtel der Wahrheit? Wir Christen sollen die Wahrheit kennen heutzutage. Was ist die Wahrheit Gottes? Was ist das Evangelium? Dass viele Wege nach Rom führen? Was ist die Wahrheit? Es gibt nur einen Weg und das ist Jesus. Das ist unsere Wahrheit. Es gibt nur einen und das ist Jesus. Nichts anderes sonst. Weil die Stimmen in Deutschland immer lauter werden, der Gott des Islam und unser Gott ist doch ein und derselbe Gott. Gott bewahre uns sowas zu denken. Es gibt nur einen liebenden Vater und niemand anders sonst. Und es gibt nur einen Sohn. Die Wahrheit erfahren wir von Gott und das muss sorgfältig gebunden sein. Es gibt auch viele so religiöse Thesen, ja, so Meinungen in der christlichen Welt. Bei uns lag jetzt hat irgendjemand auf den Büchertisch gelegt, so ein, ach, was weiß ich, was das von einer Vereinigung war, der Hauskreiskirche, fragt mich nicht. Da stand Dinge drin, wo ich mir an den Kopf greife, mit was für Dinge sich Christen beschäftigen. Über große Radaranlagen, über der Arktis, die das Wetter in Europa beeinflussen. Hallo? Mit was füllen wir Christen uns solche Verschwörungstheorien? Und wenn es so wäre, meine Hoffnung liegt auf dem Herrn. Also hütet euch auch davor, euch irgendwelchen Mist reinzuziehen. gibt ja auch so Meinungen, ja, als Christ kannst du nicht krank werden, wenn du irgendwie krank wirst. Der Gürtel bindet das zusammen. Und ich muss euch eins sagen, am meisten prägen mich Sätze, die ich in meiner Kindheit gehört habe. Ich kenne noch Sätze aus der Sonntagsschule. Ich kenne noch Lieder aus der Sonntagsschule, die hatte ich in meiner Jugendzeit völlig vergessen. Und wo meine Tochter damals geboren wurde und so 2-3 Jahre war, wisst ihr, was mir da für Lied eingefallen ist, wenn ich die abends Bett geschafft habe? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und ich habe dieses Lied zusammengebracht. Nach 25 Jahren. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Ne? Der Herr im Himmel schaut herab auf dich. Das sind doch Dinge, die uns geprägt haben. Und nicht dieser Mist, was heutzutage manchmal in der christlichen Welt unterwegs ist. Also gürtet euch, macht euch schlau, sucht dem Wort Gottes nach. Gürtet euch. Angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Brustpanzer kann man nicht so viel anmachen. Ne? Heutzutage, was ist eine Brustpanzer? Ich sag mal, schusssichere Weste. Kann man eher was anfangen. Und was schützt denn eine schusssichere Weste? Was soll die vorrangig schützen? Genau, unser wichtigstes Organ mit, das Herz. Das Herz, auch wenn es manchmal unbequem ist, ne, so eine Weste anzuhaben, das schützt dein Herz. Du sollst dein Herz schützen. Wie schütze ich mein Herz? Indem ich lebe, wie es Gott gefällt. Wie gefällt denn Gott? Welches Leben gefällt denn Gott? Nimm die 10 Gebote her. Leb so, wie Gott das in den 10 Geboten sagt. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Das ist besonders im Erzgebirge schwer. Die kleinen Dörfer, so Klatsch und Tratsch. Du sollst nicht begehren deines Nächsten. Und dann wird aufgezählt. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht lügen. Was ist in unserem Land los? Was ist selbst in Gemeinden los? Ich las jetzt einen Bericht von einem Pastor, der pornografiesüchtig ist. Ein Pastor, auch nur ein Mensch. Und da schrieb er in seinen Vorbereitungsraum, zieht er sich diesen Schmutz dort rein und im Nebenraum bügelt die Frau die Wäsche. Und er ekelt sich vor sich selber. Aber kommt da nicht raus. Hüte dich davor. Suche Helles auf. Leb, wie Gott es gefällt. Wir haben gestern Abend im Fernsehen so auf Gott TV bei Rum und Nimm switchen. Da war so eine Band auf der Bühne. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich sage, schalt weg. Finster, finstere Klamotten, lange, fettige Haare. Sehe ich das altmodisch oder muss denn Gott sich auf jedes Niveau runterlassen, um uns Menschen irgendwo von sich zu begeistern? Gott ist doch Licht. Gott ist doch hell. Oder? Hütet euch davor, dieser Welt gleich zu sein. Wir in Deutschland, wir kriegen viel geboten. Ja, die Welt ist herrlich, es ist alles da. Von früh bis abend können wir kaufen. Sonntags können wir einkaufen. Es gibt immer zu jeder Zeit alles. Es gibt sämtliche Literatur zu kaufen. Es gibt, das Internet ist voll. Es ist gefährlich heutzutage, sich auf alles einzulassen. Es ist gefährlich heutzutage. Schütze dich mit dem Brustpanzer. Halte dich daran, was Gott sagt. Geh mit deiner Ehe pfleglich um. Mit deinem Partner. Reiz deinen Kindern nicht zum Zorn. Lüge nicht. Oh, das müsst ihr mal im Büro bringen. Ich arbeite gerade im Büro. Da müsst ihr mal den Spruch bringen. Ehrlich, wert am längsten. Was dir da heute doch für einen Wind um die Ohren weht. Das kannst du vergessen, Jonas. Also das ist schon lange nicht mehr so. Heutzutage zählt nur irgendwo durch. Macht mal den Test. Ich mache ab und zu mal solche Tests. Ich denke, bist du doch vom Wind erntest. Die Leute wollen das nicht mehr sehen. Die wollen das nicht mehr hören. Aber das muss geschützt sein. Wie viele Herzen sind zerbrochen? Vor ein paar Jahren ist bei unserer Gemeinde eine Ehe zerbrochen von einem Ältesten. Was fast dazu geführt hätte, dass die ganze Gemeinde daran Schaden genommen hätte. War ein Jugendfreund von mir. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Sonntagsschule. Jugendzeit, ungefähr zur selben Zeit geheiratet, unsere Kinder alle gleich alt und dann bricht diese Ehe auseinander. Ich habe das heute noch nicht unter den Füßen. Und ich sage manchmal zu meiner Frau, Gott bewahre uns davor, dass uns sowas passiert. Kein belastetes Gewissen zu haben, gehört auch dazu. Wenn du was in deinem Gewissen hast, dann bringst du zu Gott. Ein belastetes Gewissen kann dich dein ganzes Leben lang blockieren. Ein belastetes Gewissen, furchtbar. Alles, was uns beschwert, an Sünde abzulegen, sollte uns schützen. Rein zu bleiben, nicht altmodisch zu sein. Ne? Viele denken heute doch, ey, ich bin altmodisch. Als Christ muss ich allem entsorgen. War meine Meinung als Jugendlicher so. Ich mache das mal, wenn ich älter bin. Ich will jetzt am Anfang noch ein bisschen bumsen lassen. Das ist Käse. Am meisten in meinem Leben hat es gebumst, als ich Christ geworden bin. Und es gibt nichts Schöneres, auf ein Konzert zu fahren, dort mit Christen sich zu treffen. Wir waren letzten Sonntag in Burkhardsdorf beim Albert-Frei-Konzert. Das war eine Wohltat für die Seele. Wir sind dort wieder die Tränen gelaufen. Das ist dann dieser Hunger, wie heute Morgen. Wir warten auf die Wiederkunft des Herrn. Das ist doch nicht von uns aus, diese Sehnsucht. Jetzt nach 2000 Jahren habe ich trotzdem noch diese Sehnsucht. Ich bin mal durchs Kaufland, muss ich euch sagen. Ich bin mal durchs Kaufland, da hat es mich richtig gepackt in den Kaufland. Am liebsten hätte ich dort meinen Wagen durch den Gang und war wieder raus. Ich hatte so eine Sehnsucht, dass er endlich wiederkommt. Das müssen wir mitnehmen, diese Sehnsucht. Schützt euer Herz. Vers 15, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Die Füße gestiefelt. Was gibt es Schlimmeres wie Latschen, die nicht passen? Zu klein. Noch ein paar Metern, dann reibt es dann zu Stellen, dann werden dann so Blasen. Zu groß, schlappst du raus, fliegst du auf den Gusch, die der Arztgebeuger sagen. Stiefelt eure Füße. Mit anständigen Schuhen. Ich weiß noch, wir waren mal wandern in der Steiermark. Da wollten wir aufs Gutenberghaus, so hieß diese Hütte dort, zig Meter oben. Und wir sind dort hoch, voll Elan. Und dann, immer länger. Und dann kam unser Wanderer entgegen. Ich fragte noch, wie weit ist es denn noch bis zu diesem Gutenberghaus? 300 Meter. Ich dachte, Höhenmeter. Und wir sind dort hoch, dann sahst du das Haus, dann bist du eine Biegung rum, da war das Haus wieder weg. Dann ging es noch so ein Tal, dann kamst du wieder das Haus und wieder weg. Und mein Kleiner, der hatte dort so Wanderschuhe an, den haben wir den extra gekauft, da war der erste, zweite Klasse. Die waren bis über den Knöchel ging die, der ring, 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 der ist dort hoch. Und dann waren wir kurz vor dem Gutenberghaus, ich schon so hier auf alle Viere, da lag so ein riesen Findling vor diesem Gutenberghaus und mein Sohn und mein stand oben drauf. Der und die Schuhe, das waren eins. Da ist dort hochgespeikt. Und ich habe dort, das war für mich ein Bild. Wenn du solche Schuhe hast, da kannst du alles erklimmen. Da ist dann sogar noch auf diesen Findling rauf. Noch 3 Stunden Bergwanderung. War wieder was für meine Frau, die hat gleich weggeguckt. Und ich, Und was ist dieser Paulus gelaufen? In den meisten Bibeln hast du hinten drin diese Reisen von Paulus. Schau dir das mal an. Was für Kilometer der gelaufen ist. Nur davon beseelt oder getrieben, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Jetzt sollst du morgen früh nicht losrennen, ich hört euch Wilger Haslau. Und jeden, dein Jesus, da kommst du nicht weit. Da werden sie dich, irgendwann schaffen sie dich dann weg, weil die sagen, hier ist irgendeiner durchgeklingelt von den Elims in Hartenstein oder Wilgau. Aber das heißt, wenn du irgendwo einen Ansatzpunkt hast, wenn Menschen irgendwo am Verzweifeln sind, dass du dann die richtige Botschaft bringst. Was ist die richtige Botschaft? Wird schon wieder werden? Nee, die richtige Botschaft ist, dass du dann von Jesus anfängst zu erzählen. Ich habe um die 60 Mitarbeiter unter mir auf Arbeit. Ich kann euch sagen, was dort für Elend unter den Menschen ist, manchmal. Und manchmal bei Gesprächen kommt mir mein Jesus, da wird dann immer kleiner, wo ich denke, wo soll ich denn jetzt hier mit Jesus anfangen? Das klingt manchmal so banal. Glaubst du an Jesus Christus? Da ist dann wieder der Teufel, der uns dort Angst macht. Hey, was willst du jetzt mit deinem Jesus hier anfangen? Aber ich habe immer erlebt, dass die Menschen große Augen gemacht haben, wenn ich mit Jesus kam. Dass die Menschen gesagt haben, ein Satz ist mir noch in Erinnerung, da hat eine Frau zu mir gesagt, das muss uns doch jemand sagen. Das habe ich doch gar nicht gewusst. Das muss uns doch jemand sagen. Also was ihr wisst, ihr Christen, das dürft ihr eigentlich gar nicht für euch behalten. Das muss uns jemand sagen. Also wenn du merkst, jetzt ist eigentlich Jesus gefragt, hey guter, aus Holzklopfen oder irgendwelcher Nonsens oder wird schon wieder werden oder das Helios Klinikum hilft dir aus der Patsche, ist Käse. Es gibt einmal Situationen, wo du merken wirst, jetzt muss ich mit Gott kommen. Jetzt muss ich mit Gebet kommen. Bietet mal Menschen an, ich bete für dich. Wisst ihr, wie schwer mir das fällt, als vorgesetzt das zu sagen? Und jedes Mal ich große Augen gekriegt habe und jedes Mal sich die Leute bedankt haben, oh danke, das ist gut. Weil tief in uns Menschen drin, ne, wenn es uns richtig schlecht geht, dann wird nämlich nach Gott gefragt. Viele schieben das weg, bin ich jetzt sentimental, aber viele greifen dann nach Gott. Bring dein Gott. Biete ein Gebet an und du wirst immer erleben, also ich mir ist gegangen, dass die Leute das annehmen. Jesaja steht, Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboden, die Frieden verkündigen, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Wie lieblich sind diese Boden? Wie lieblich kannst du sein für einen Menschen? Vergiss das nie. Vergiss das nie. Vers 16. Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ein Schild ist schwer. Ein Schild ist unheilig. Ein Schild ist nervig. Immer mit so einem Schild rumrennen. Also wir haben als Kinder auch gerne, da hast du so ein Holzding, das hast du mit der Zeit weggetan, weil das auf den Nerv ging, dann die Kämpfer, ja, mit zwei Händen Schwert. Aber ein Schild schützt dich. Und Paulus schreibt gleich hinterher, vor den feurigen Pfeilen des Bösen. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Wir werden vom Teufel beschossen mit Pfeilen des Bösen, mit feurigen Pfeilen. Die treffen. Die treffen. Da ist nur damit beschäftigt, dich irgendwo zu schädigen. Nicht nur die Jungen, das geht bis zum letzten Tag. Das geht bis zum letzten Tag. Wenn du dein Schild nicht hochhältst, das Schild nicht pflegst, wirst du Schiffbruch erleiden. Das kann sogar so weit gehen, dass der Teufel dich zu Fall bringt. Ich besuche eine liebe Schwester im Altersheim. Jetzt fällt mir jetzt gerade ein, dass ich wieder mal vorbeifahren muss. Wo ich jedes Mal erschrocken bin, wenn ich dort in dieses Zimmer komme. Das Leben am Ende reduziert sich auf ein Bett, einen Nachttisch und einen Blick aus dem Fenster. Das ist alles. Und sie will nach Haus. Und sie kann nicht nach Haus. Seit einem Jahr lebt sie im Pflegeheim, vorher in der kleinen Wohnung. Jetzt seit einem halben Jahr ungefähr liegt sie nur noch. Rücken offen von vielen Liegen. Wo steht denn geschrieben, dass wir als Christen durch Wölkchen hüpfen bis zum Lebensende? Aber es steht geschrieben, dass der Herr uns bis zu unseren grauen Tagen tragen wird. Und wenn die Oma, sage ich jetzt mal, dort anfängt mit Beten, lege ich die Ohren an. Da ist kein Hadern, da ist kein Meckern, da ist, ich preise dich und ich lobe dich und ich preise dich und ich lobe dich und der Judas wird immer kleiner dort. Auch vor Demut. So möchte ich am Lebensende auch mal beten können. Trotz der Schmerzen, trotz des Pflegeheims, meinen Gott zu loben und zu preisen. Das ist ein Schild. Das wird dich beschützen. Bei der richtigen Handhabung des Schildes, egal aus welcher Richtung der Pfeil kommt, kannst du das Schild einsetzen. Alles kannst du schützen mit diesem Schild. Und wenn man sich so erinnert an diese römischen Legion, die haben das ja damals so zur Perfektion getrieben, dass eine Kohorte, wenn die das, die konnten mit ihren Schilden ringsum alles zumachen, die haben alles zugestellt und die waren dahinter im Schutz. Wenn ihr so solche alte Christoph-Filme seht, ne? Hinter diesem Schild kannst du dich auch mal ausruhen. Und wenn eine Gemeinde ihre Schilde alle gepflegt hat, dann ist so eine Gemeinde ein Bollwerk, wo der Teufel gar nicht reinkommt, weil jeder sein Schild pflegt. So ein Schild ist wichtig ohne Ende. Weil damit schützt du dein Gesicht, damit schützt du zusätzlich dein Brustpanzer, alles kannst du damit schützen. Um uns tobt herum ein Kampf. Ja, deshalb sagt auch Gott, legt diese Rüstung an. Und im Vers 17, nehmt den Helm des Heils. Helm, das ist, ja, Helm ist immer nervig. Irgendwo Helm ist immer irgendwo einengend. Ich muss das buchstabieren lernen am Anfang mit meinem Sohnemann, als wir angefangen haben, Fahrrad zu fahren. Ich bin ja früher ohne Helm gefahren. Helm war einfach, sehen nicht schön aus, ja, schwitzt drunter. Und meine Frau, das kannst du nicht machen. Ne? Du bist der Fadi, ne? Und der Fadi geht mit guten, ja, immer so ein Ding gekauft. Und dann ist mein Sohnemann mal schwer gestürzt, richtig schwer. Wir waren zig Kilometer im Wald und den haut es dort richtig hin. Aber da war auch ganz schön verletzt, ne? Da war alles blutig. Und wir fahren dann zurück, ich habe die dort im Fahrrad und ins Krankenhaus. Wisst ihr, was das Erste war, was der Arzt meinen Sohnemann gefragt hat? Hast du denn einen Helm aufgehabt? Und der Vater wollte antworten. Natürlich hat er, nein, der antwortet mal der Sohnemann. Wisst ihr, wie froh ich war, dass der einen Helm aufgehabt hat? Ein Helm schützt das Wichtigste, nämlich unsere Gedankenwelt. Hier oben in unserem Gehirn, ne, da spielen sich auch viele Gedanken ab und es gibt da wegen schlechte Gedanken, oder? Nicht nur im Straßenverkehr. Die kann es auch geben, wenn der Nachbar Sonntag nach dem Mittag anfängt, Rasen zu mähen. Oder wenn der Chef nervt. Unsere Gedankenwelt ist wirklich schützenswert. Ich habe ja schon mal erzählt, ich bin ja früher hier immer dreimal der Woche durchgehämmert mit dem Motorrad in der Berufsschule nach Zwickau. Und wir hatten einen Freund, ja, den haben wir immer gesagt, Mensch, da hieß André, André, mach einen Helm zu. Da hat er mal einen Helm aufgehabt, aber das Band nicht zugemacht. Er lebt heute nicht mehr. Wir haben uns nachmittag verabschiedet im Freibad und wollten nach Bockau fahren, auf irgend so ein Fest. Und wir kommen alle dort an und er kam nicht an. Da ist in den Gegenverkehr rein mit dem Motorrad, ist nur weggeflogen und der Helm hat, weil das Band nicht zu war, der Helm auch weg und ist mit dem Kopf gegen den Lichtmast. 18 Jahre alt. Was nützt der Helm, wenn das Band nicht zu ist? Versteht ihr mich? Das ist alles so. Wir müssen das, was Gott uns bereitlegt, müssen wir nutzen. Weil gegen diese Mächte und Gewalten haben wir keine Chance. Ich habe mal einen guten Satz gelesen. Die haben zigtausend Jahre Zeit gehabt, um uns Menschen zu Fall zu bringen. Also die kennen uns Menschen in- und auswendig. So kennen wir die nicht. Denen kannst du nur begegnen, indem du diese Rüstung Gottes anziehst. Schütze deine Gedankenwelt. Vor bösen Gedanken, lüsternen Gedanken, muss man heutzutage einfach sagen. Es ist so. Unsere Gesellschaft ist versext, ohne Ende. Schon bis ins Schamlose. Wenn man manche Plakate sieht, es ist Kraut ein, was heutzutage gang und gäbe ist, was auch in den Schulen einzieht. Schlimm, schlimm. Schützt eure Gedanken, setzt den Helm des Heils auf. Was ist unser Heil? Unser Heil ist das Evangelium, Jesus Christus. Und alles, was er verabscheut, müssen wir auch verabscheuen. Und ich sage euch eins, die Bilder, die ihr euch konsumiert, die bleiben in euch haften. Ich hatte in meiner wilden Phase hatte ich mal so eine Macke und habe mir Horrorfilme reingezogen, der schlimmsten Sorte. Ich kann heute manche Episoden noch lebhaft im Geist herrufen. Und ich bin heute manchmal noch schreckhaft nachts, weil ich solche Filme reingezogen habe. Du kannst dich damit verunreinigen, was dein ganzes Leben dir irgendwo Probleme macht. Schütze deine Gedanken. Das hat nichts nur mit Jugendlichen zu tun, das geht bis ins hohe Alter. Schütze deine Gedanken. So, jetzt haben wir unsere Kleiderordnung durch. Jetzt sind wir gerüstet, ne? Helm, Schwert, alles, Helm, Schild, alles. So, jetzt tun wir uns verteidigen. Und? Was denkt ihr, wie lange wir da hinkommen? Wenn du immer nur einsteckst und das Schild und die kloppen da drauf und die schlagen und die machen, wirst du auch müde. Für die Jugendliche, für mich war es früher immer so, also als Christ immer so, ja, ich hatte immer mit diesem Problem, mit diesem rechte Wange hat ja einer drauf, halt dann halt auch noch die andere Wange hin. Das war immer als Jugendlicher für mich schwer zu nehmen, weil ich immer einer war, da nicht jemand was schuldig geblieben ist. Und da kommt ein Vers, der man sagt, gut, gut. Und das Schwert des Geistes, ne? Wir sollen das Schwert in die Hand nehmen. Ja, wir sollen als Christen auch mal zuschlagen mit dem Wort Gottes. Hier schreibt Paulus, ihr sollt das Schwert nehmen. Ein Schwert. Was mache ich mit dem Schwert? Stulle schmieren. Rücken kratzen. Mit dem Schwert schlage ich zu. Oder? Mit dem Wort Gottes schlage ich zu. Ein Bibelvers kann manchmal sonst was auslösen. Das Wort in Hebräer steht, ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wir haben ein Schwert zur Hand bekommen, damit kannst du alles schneiden. Das ist unsere Waffe. Ja, Jonas, erzähl noch weiter. Du müsstest mal in meiner Situation sein. Manchmal kommt einem das alles so banal vor. Ne? Manchmal kommt einem das alles so, ich sitze hier mein ganzes Leben in der Kirche und immer wieder habe ich Probleme und immer wieder ist es zu grau im November und ich habe damit zu tun. Es kann uns manchmal wirklich alles bedrücken. Ne? Der Rucksack wird immer größer auf dem Rücken. Ne? Und das Schwert, das dient nicht mal mehr zum Abstützen beim Laufen. Das ist wirklich schlimm. Und keiner ist davor gefeit. Kein Gemeindemitglied, kein Ältester, kein Pastor. Es gibt Dinge, die laugen dich irgendwo aus. Unsere Gemeinde wird immer kleiner. Bei euch sind viele Stühle leer. Es kann ihnen irgendwo Angst werden, oder? Aber am Ende, egal was mit eurer Gemeinde ist, am Ende kommt es auf dich an. Es geht um dein Leben. Was Gott mit dieser Gemeinde macht, wissen wir nicht. Aber Gott ist viel wichtiger, dass dein Leben am Ende das Ziel erreicht. Dass du das Ziel erreichst. Dass du auch anderen zum Segen wirst. Und dafür helfen Bibelverse. Da hilft das. In Israel habe ich mal gelesen, wenn die Schule beginnt, liegt dort, wenn manche Lehrer machen das, ein Stück Honig bei jedem, von so einer Honigwabe, bei jedem Schüler, habe ich mal gelesen, auf dem Platz. Und dann wissen die Kinder sofort, dann können die einen Vers her sagen, hier, dein Wort ist süßer für mich als Honig. Ja, die lernen ja stellenweise ganze Texte auswendig. Lernen mal einen Bibelvers auswendig. Alter Schwede, das ist gar nicht so einfach. Die gängigen Luther, die kriegen wir hin, aber lernen mal einen längeren Text auswendig. Aber wir müssen uns in der Bibel auskennen. Wir müssen wissen, was es heißt, wo was steht. Jetzt heißt, macht euch keine Angst, der Jonas hat gesagt, wir müssen alles kennen. Nee, aber du solltest wissen, was in diesem Wort Gottes steht. Da steht drin, alle, die an mich glauben, die an mich glauben. Wie geht's weiter? Alle, die an mich glauben, werden selig werden. Du musst nicht sonst was vor krummes Leben führen als Christ. Es reicht, an den Herrn zu glauben. Der Sohn Gottes, da steht drin, er ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Wir beten keinen Toten an. Vor vielen Jahren ist zu uns in einer Gemeinde eine gekommen, ein Mann, ein älterer Mann, der es schwer hatte. Der hat sich dann eine Kinderbibel gekauft. Eine Kinderbibel. Er hat erst mal die Kinderbibel gelesen. Da war er dort schon weit über 50. Aber das war für ihn verständlich. Diese Geschichten. Wir leben in einem Land, da kennen viele Menschen, kennen da gar nichts mehr. Wir müssen ein bisschen weggehen von uns, wir kennen ja alles. Ne? Ich kenne die Geschichten von Mose, von Jona, die haben wir ja alles gehört. Ne? Dein Leben als Kind in der Kinderstunde zigmal. Ne? Ich könnte manchmal dieses Lied, Zachäus stieg auf den Maulbeerbaum, das hing mir dann irgendwann auch langsam. Versteht ihr mich? Und das ist aber auch schwer, weil wir unser ganzes Leben damit gewachsen sind. Da ist es so, man achtet das weniger. Und doch sind doch die Geschichten wertvoll ohne Ende. Mit diesem Schwert, mit diesem Geistesschwert kannst du wirklich zuschlagen. Der Offenbarung steht, in seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, doppelschneidiges Schwert. Also wenn Jesus mal hier erscheinen wird und sprechen wird, dann trennen sich hier Welten. Und wohl dem, der zu ihm gehört. Deshalb müssen wir für unser Land beten. Wir müssen für unser Land einfach beten. Für Kinder beten. für Eltern beten. In unserer Gemeinde fehlt die Generation meines Vaters fehlt komplett in unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Meine Opa und Opa, die waren noch in der Gemeinde, die Generation ihrer Kinder fehlt. Fehlt. Mein Vater ist in die Welt abgewandert, irgendwo noch auf dem Papier Christ, aber traurig. Traurig. Können wir nur beten für unser Land. Proklamieren für unser Land. Ich weiß nicht, ob ihr das schon, es gibt so eine DVD jetzt hier, die letzte Reformation, habt ihr das schon mal gesehen, von diesem Bäcker aus Dänemark? Ein Bäcker aus Dänemark, der auch immer in die Kirche gegangen ist, da ist er mal abends raus und stamm und hat gesagt, das kann es doch nicht sein. Das ist doch irgendwo einmal in der Woche im Gottesdienst, das kann es doch nicht sein. Und er hat gesagt, Gott, wenn du irgendwo erfahrbar bist, dann will ich von dir was erleben. Da reist jetzt um die Welt. Da geht einfach in Fußgängerstraßen und betet für Leute und die werden dort gesund. Krass. So einen Glauben wünsche ich mir mal. Diesen Mut zu haben, einfach in der Zwickau hier Richtung Dom dort Leute anzusprechen, darf ich für sie beten, haben sie ein Problem? Und wenn du diese DVD stehst, ich habe das gesehen vor der Woche, das ist krass. Die Leute lassen mit sich beten und die werden gesund. Der eine hat dort, ein älterer Mann hat sich dort gleich dort im Bach dort neben, da hat er sich gleich taufen lassen, flipp rein, raus und der Hunger der Menschen ist da, weil unsere Seele ist irgendwo ewigkeitsgeprägt. Jede Seele eines Menschen hat ein Gespür, dass es mehr gibt. Und wenn die Erfahrungen mit Gott machen, gehen die ab. Und da ist am Anfang von dieser DVD ist das so Schriften. Ne? Als das Evangelium nach Griechenland kam, haben sie geschrieben, wurde es eine Philosophie. Als es nach Rom kam, wurde es eine Institution. Als es nach Europa kam, wurde es eine Kultur. Irgendwo traurig, dass das Christentum so an Reiz verloren hat, ja, so auch so aufgebläht ist. Aber diesen Kern, was Jesus gemacht hat, ist irgendwo verloren gegangen. Wir sollen rausgehen und das Evangelium verkünden. Aber ich fühle mich ehrlich gesagt momentan in unseren Räumen auch wohler, als durch Aue zu rennen und das Evangelium zu erzählen. Aber mein Gebet ist, dass Gott uns dazu befähigt. Noch sind wir nicht in der Lage, denke ich nicht. Aber Gott muss uns als Gemeinden dazu befähigen. Aber das kann er nur, wenn in unserem Herzen der Hunger danach ist. Oh, wie wünschte ich mir, ich wünsche mir manchmal viel mehr Mut für mich. Ne? Aber meine Hoffnung ist, dass das kommt. Dass das kommt. Ohne Bibelwissen bist du hilflos wie ein Ritter ohne Schwert. Ist so. Ohne Wissen, was das Evangelium eigentlich bedeutet, bist du hilflos. Für mich eine wunderbare Zeit ist Bibelunterricht, den ich mit meinen Jungs und Mädels dort habe. Kinder sind schonungslos. Kinder fragen auch schonungslos. Manchmal ist es dann so viel, wenn die Hände hochgehen, wo du denkst, lass mich doch wenigstens mein Programm mal weitermachen. Die fragen. Wo wir in den Kirchen manchmal sitzen und auch eine Frage haben, uns aber nicht zu trauen zu fragen. Ne? Könnte ich vielleicht ausgelacht werden? Was, da hat das Evangelium nicht begriffen, und ist denn das für einer? Die Kinder fragen schonungslos. Und noch mehr erschreckt mich, wenn ich die Kinder frage, was hast du denn gerade gelesen? Was ist denn ein Scheffel? Versteht ihr mich? Ja, Jonas, Scheffel, was ist ein Scheffel? Nee, wir sollen doch ein Licht nicht unter Scheffel stellen. Ach, das ist das, wenn ich dann erkläre, was es ist, ne? Das ist so, sind wir manchmal, ne? Wir sitzen drin und machen, ja, alle gucken, da kennt sich aus, der Jonas, ne? Und dann wollte ich gerade Jonas fragen, ich würde gerne mal wissen, was heißt es denn eigentlich? Was heißt es denn eigentlich, Christ zu sein? Was heißt es denn eigentlich, durchzustehen? Sünden, die mich belasten, mit jemand drüber zu reden. Was bedeutet das denn? Ja, viele verstecken sich da ein bisschen. Mache ich alles mit meinem Gott? Ne? Manchmal muss es aber auch mehr sein. Und am Ende, Vers 18, schreibt Paulus, steht nicht mehr dran, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, mit allem Gebet. Also Gebet ist wichtig. Da weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich nehme mir das oft abends vor. Dann krache ich mich ins Bett, lese noch ein bisschen was und dann will ich anfangen mit Beten. Manchmal dämmere ich weg. Manchmal merke ich mich, wie ich mich während Beten mit Dingen beschäftige im Gedanken. Geht es euch auch so? Haben wir schon gebetet vorm Essen oder haben wir noch nicht gebetet? Freuen wir uns als Familie oft. Haben wir schon gebetet? Ich sehe Lachen. Versteht ihr mich? Du hast es heute gesagt, wir haben noch nie Hunger gelitten in diesem Land. Wir haben noch nie erlebt, was es heißt, für unseren Glauben irgendwo was auszuhalten. Krieg kennen wir nicht. Wir hatten wirklich das Vorrecht, dass 89 hier alles dem Bach runterging ohne eine Kugel. Wir haben solche schlimme Dinge noch nie erlebt. Was jetzt in Aleppo los ist, ich frage mich manchmal, wie die Menschen das durchstehen. Was Christen erleben da unten in diesen Ländern, die verfolgt werden. Ich habe jetzt ein Buch gelesen von Paul Schneider. Sagt euch da noch einmal was. Das ist dieser Pastor aus Buchenwald, der Prediger aus Buchenwald. Ich musste das Baum mal zur Seite legen, weil ich das nicht mehr ertragen konnte. Der hat aus seinem Kellerfenster dort rausgebrüllt, Bibelverse über diesen Platz gebrüllt in Buchenwald. Und jedes Mal, er kommt manchmal nicht mal zum Ende von diesem Bibelvers, haben sie ihn halb totgeschlagen. Einmal hat er sich am Fenster geklammert, da haben die von außen mit der Schaufel auf die Finger und er hat aber trotzdem dort Bibeltexte proklamiert. Bleibt standhaft, haltet aus, Gott ist immer noch bei uns in dem KZ. So was zu sagen. Und am Ende von dem Buch stehen dort Zeugnisse von wirklich waschechten Kommunisten, die geschrieben haben, wenn dieser nicht gewesen wäre, der hat uns Kraft gegeben, das war ein überzeugter Christ. Und er hätte nur unterschreiben brauchen, dass er schweigt, was im Buchenwald geschehen ist, dass er seine Gemeinde dort als Pastor verlässt. Und er hat gesagt, vom ersten Bordstein in Weimar werde ich verkünden, was ihr hier mit Menschen macht. Furchtbar. Wo ich mich frage, Herr, woher nimmt die Menschen die Kraft? Eigentlich brauchst du da gar keine Sorgen zu machen, weil wenn es soweit ist, wirst du die Kraft Gottes bekommen. Man hat immer so Angst, ne, wenn sowas passiert und Gott bewahre uns, dass wir verfolgt werden. Ich sag's euch, wenn das kommt und du stehst fest zu deinem Herrn, dann wird auch in so einer Zeit der Herr zu dir stehen. In der Bibel steht, wenn sie euch vor Gericht stellen, sollt ihr euch keine Gedanken machen, was ihr dort sagen müsst, weil ich werde euch dort zur rechten Zeit beistehen. Also macht euch nicht verrückt, ich mich auch nicht. Wir müssen lernen, auf diesem Fundament zu stehen. Habe ich, glaube ich, hier schon mal gesagt, oder war das der Hartenstein? Das ist dieses Jahr mir ganz neu bewusst geworden. Wir müssen wirklich lernen, auf diesem Fels Jesus zu stehen. Auf dem Fels stehen ist nicht einfach. Ne? Man steht zwar sicher, aber man muss immer ein bisschen balancieren. Ne? Immer ein bisschen, und das wird unser Leben sein. Du wirst immer balancieren müssen. Aber dieser Fels wird dich tragen. Der wird dich tragen. Weil schau dir den Globus an, das ist ja nur noch ein einziges Chaos und sie sind eigentlich nicht mehr in der Lage, irgendwo was richtig hinzubekommen. Diese Regierenden, ich möchte kein Politiker sein, die haben es doch nicht mehr im Griff. Schon einfachste Dinge zu beschließen in Europa ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Das wird ein schlimmes Ende nehmen, bin ich fest überzeugt davon. Für uns nicht, weil wir wissen, wir gehen nach Hause. Geht nach Hause. Egal, was mit uns Paulus schreibt, Sterben ist für mich ein Gewinn. Zieht euch mal so einen Satz rein. Sterben ist für mich ein Gewinn. Von meiner Frau, der Oma, das ist eine ganz einfache Frau gewesen. Ganz einfach. Bei ihr war es immer bloß mein Jesus. Mein Jesus. Ja, mein Jesus. Hinten und vorne mein Jesus. Ne? Schön. Das ganze Leben lang alleinerziehend gewesen, ganz wenig Geld, nur sauber gemacht, eine ganz einfache, bescheidene Frau, die hat sich in Grund und Boden geschehen, als ihr wieder einen Wintermantel gekauft haben. Die hatte keine Ahnung mehr, da haben wir einen schönen anderen gekauft. Eigentlich müsste es doch umgedreht sein. Und die lag auf dem Sterbebett und es ging 2-3 Tage und die sagte dann kurz vorm Ende zu mir, Jonas, ich kann nicht mehr. Ich kann bald nicht mehr, es war Zeit, dass er mich holt. Und bloß mal am Rande, ich wollte für sie beten dort, dass Jesus sie holt, ich konnte es nicht. Mir sind die Tränen dort gelaufen, noch und noch und noch. Ging nicht. Und die hat aber kurz vorm Tod mir gesagt, Jonas, ich habe geträumt. Ich sitze an einer Riesentafel und dann kommt mein Jesus. Ja, und da hat er eine Schöpfkelle in der Hand. So eine große Schöpfkelle habe ich noch gar nicht gesehen. Und dann schenkt er dort mit der riesen Schöpfkelle auf meinen Teller. Gibt es was Schöneres? Eine Frau, die ihr ganzes Leben lang immer darben musste, ne, die sich geschämt hat, dass der Engel ihr was gekauft hat, sieht dann ihren Jesus mit einer riesengroßen Schöpfkelle, ne, wo er ihr einschenkt. Ne, sag ich, das ist doch unser Gott. Daran sehe ich doch, dass dieser Gott lebt. Wenn Menschen solche Dinge sehen, wenn im Nahen Osten viele durch Träume zu diesem Jesus kommen, betet weiter für eure Familien, betet für eure Kinder, betet für eure Gemeinde. Es geht kein Gebet verloren. Es geht kein Gebet verloren. Wir haben es gelesen, ne? Waffenrüstung Gottes, das Schwert in der Hand. Gibt es eine schöne Geschichte in der Bibel. Nehemia wird berichtet, als diese Israeliten diese Mauer wieder aufbauen. Ja, da mit der einen Hand wird gemauert und geschlichtet, in der anderen Hand haben sie es Schwert. So schreibt Nehemia. Und das sollten wir sein als Christen. Wir tun unser Tagwerk. Ja, wir gehen auf Arbeit, wir machen, wir kümmern uns um unsere Familien. Alles recht zu. Und in der anderen Hand kämpfen wir mit dem Schwert Gottes. Wir kämpfen für unsere Gemeinde. Wir kämpfen für unsere Familie und wir kämpfen für unser Land. Das kannst du bis ins hohe Alter. Kannst du ein Zeugnis sein für junge Menschen. Ich habe in der Vorbereitung auf die Bibel, auf die Predigt, habe ich eine Geschichte gelesen aus dem Bürgerkrieg in den USA. Als die Nordstaaten dort eine heftige Schlacht hatten, um dort einen Berg einzunehmen, war die Kavallerie, sage ich mal, kurz vorm Ende, sie konnten nicht mehr. Sie waren eigentlich am Ende mit ihren Kräften. Und da haben geguckt, wo ist denn unser Fahnenträger? Und der Fahnenträger, der war schon fast oben auf dem Berg. Und das hat denen so eine Kraft gegeben, als die ihren Fahnenträger gesehen haben, da oben war. Der hat eigentlich nur eine Fahne und einen Säbel und war aber schon viel weiter wie die da oben. Ja, dass die dort losgemarschiert sind. Und das soll so ein bisschen Zeichen für uns sein. Wir haben es heute gesungen und unser Herr hat die Welt besiegt. Ja. Unser Fahnenträger wartet da oben. Der wartet da oben, dass wir nachziehen. Das wird nicht leicht sein immer. Wir werden schöne Dinge erleben, wir werden aber auch schlimme Dinge erleben. Wir werden harte Zeiten haben. Ist so. Aber unser Fahnenträger wartet. Der zeigt uns den Weg. Dort geht's hin. Dort geht's hin. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn, haben wir heute gesungen. Es ist Kraft da drin zu warten. Erinnert euch mal dran, wo ihr Kinder wart. Wie schön war das zu warten auf Weihnachten. Wie schön war das zu warten. Ich habe mir das einmal massiv versaut. Richtig versaut. Ich habe gewusst, wo meine Eltern die Geschenke versteckt haben. In der Bodenkammer. Und ich habe mir dann aus Nagel einen Dietrich nachgebaut. Und habe dann die Bodenkammer geknackt. Und habe mein neues Fahrrad dort stehen sehen. Herrlich. Aber wisst ihr, wie beschissen das war, am Heiligabend so zu tun, als ob ich mich freue? Weil ich saß ja schon oft auf dem Ding, wo die auf Arbeit waren. Ich bin an der Bodenkammer hin und her. Ich wusste, wie es die Farbe war. Ich wusste eigentlich alles von dem Fahrrad. Und dann in das Zimmer reinzugehen und, hallo, Fahrrad. Das war schwer. Habe ich nie wieder gemacht. Aber wir warten auf den Herrn. Und er wird wiederkommen, so oder so. Er wird wiederkommen. In einem Leben eines jeden wird er wiederkommen. Ich habe jetzt ein schönes Beispiel, erst jetzt letzte Woche passiert. Unsere Nachbarin ist eine ganz nette alte Omi gewesen, 90 Jahre alt, hatte vor 2-3 Wochen Geburtstag. Jonas, jetzt war ich 100. Die haben wir gestern beerdigt. Aber wunderbar. Ist ins Krankenhaus gekommen, weil sie mit den Nieren Probleme hatte. Und die Familie, mir läuft jetzt schon die Gänsehaut auf, die Familie hat sich am Donnerstag nochmal bei ihr getroffen. Zwei Enkelkinder, der Sohn mit der Frau. Und die haben die Hände gefalten und haben über Traude, war es bei uns, die Gertrude, die Traude, haben es Vater unser gebetet. Bip, bip, immer am Monitor. Das Vater unser gebetet als Familie. Und sie haben Amen gesagt und steht. Zu Hause. Zu Hause. Boah, mir wird heiß und kalt. Da ist unser Ziel, versteht ihr mich? Und es ist alles wert auf diesem Planeten, dass du hier erleben musst. Weil das Ziel, was wir erleben, ist göttlich. Und es gibt nichts, was dem gleichkommt. Und es gibt nichts an listigen Kunstgriffen des Teufels, was uns davor bewahren kann. Es ist wichtig, durchzuziehen in dieser Waffenrüstung. Gott warnt uns, wir lesen oft in dem Evangelium, wahrlich, ich sage euch, wer Ohren hat, der höre. Kleidet euch richtig, weil der Teufel war schon mal dort. Satan war dort, der kommt von dort, der weiß, was er verspielt hat. Und da wird alles dran setzen, dass wir das nicht erreichen. Aber der Herr sagt, ich bin mit euch alle Tage. Und ihr habt eine Waffenrüstung. Von Kopf bis Fuß sind wir geschützt. Oh, ich würde es euch am liebsten hier... Ich kenne das die alten Prediger. Ich weiß nicht, Bruder Taubert, kennt ihr den noch? Ich beschwöre euch. Ja, so, das muss in uns brennen. Auch in der schlimmsten Krankheit muss das brennen. Ich habe das buchstabiert vor 2-3 Jahren im Krankenhaus. Das Flämmchen wird immer kleiner. Ja. Aber das brennt immer noch. Ich werde den glimmenden Docht nicht auslöschen, sagt der Herr. Ich bin mit euch. Lasst euch nicht Angst und Bange machen. Ich habe die Welt besiegt. Und am Ende deines Lebens sagen zu können, ich gehe nach Hause, was gibt's Schöneres? Was gibt's Schöneres? Die andere Oma von mir, die war das ganze Leben lang ungläubig. Meine Oma, war ganz liebe Oma. Ne? Ganz lieb, gab es die größten Geschenke. Er hat sogar die schönsten Geschenke gebracht für mich als Sohnemann, als Enkel. Ich war ja als erster Enkel. Das ganze Leben lang mit Gott nichts zu tun haben wollen. Und sagte dann zu meiner Mutter, hol mal bitte den Pastor, ich habe noch mal viel Zeit. Ist dann schwer krank geworden, DDR-Zeiten, noch viel in der Charité, mit den Nierenproblemen gehabt. Hol mal bitte den Pastor, ich habe nicht mehr viel Zeit. Und damals war Schneider, Günther war ins Pastor. Ich weiß nicht, ob das bei euch jemand sagt. Und er fährt dorthin mit meiner Mutter und er geht dort rein. Und er kommt dort raus und sagt zu meiner Mutter, das Wort Jesu ist ja ganz leicht über die Lippen gekommen. Und eine Woche später war sie tot. Welch eine Gnade. Ich weiß, ich sehe meine Oma wieder. Herrlich. Das Wort Jesu ist ja ganz leicht von den Lippen gekommen. Ist das nicht herrlich? Uns wird das Wort Jesu auch mal leicht von den Lippen kommen, wenn es nach Hause geht. Ich hoffe, dass wir den Wiederkommen sehen. Ich hoffe fest drauf. Aber wenn das nicht sein sollte, dann gibt er uns die Kraft, dass wir bis zum Ende durchhalten. Mit dieser Rüstung, Helm, Gürtel. Machen wir das letzte Bild nochmal. Genau. Enthält Produktplatzierungen. Ne? Ich habe keine Schuhe gefunden ohne Markennamen. Ne? Also es soll nicht heißen, ich will euch hier nicht suggerieren. Ihr müsst keine Kapperschuhe tragen. Da haben wir es. Verinnerlicht das. Ne? Das ist das, was uns daher anbietet. Ne? Du musst nicht rumherdackeln mit kaputten Schuhen. Du hast einen anständigen Helm. Das ist uns alles vorhergesagt. Das ist für uns bereitgestellt. Für jeden. Für jeden. Jede Größe. Jede Stärke, alles für uns, dass wir diesen Wettstreit, diesen Kampf gewinnen. Und wir werden den gewinnen, mit Gottes Hilfe. Amen.